SBS in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und auch lehrreiche Kinderbücher. Auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer lebt. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio mit mir ist auch Eva Mura. Hallo Eva.
Hallo Adrian.
Wir haben heute ein schwieriges Thema, in der Fremde sein, fremd sein. Warum haben wir uns das ausgesucht?
Weil es ein spannendes Thema ist.
Also wenn fremd, da kommen immer auch Flüchtlinge in den Sinn. Ja. Das Thema wird sicher auch hier angesprochen, ein aktuelles, weltweites Thema. Und das betrifft natürlich auch Kinder. Die müssen auch was davon verstehen oder sich darüber informieren. Und da gibt es auch schon eine große Palette von aufschlussreichen Büchern über das Thema Fremdsein. Vier Bücher hast du mitgebracht, darf ich sie mal hier schnell vorstellen. Das erste ist Plötzlich war Lysander da von Antje Damm. Das zweite Buch Ein neues Land von Sean Tan, das ist ein australischer Autor. Der Originaltitel heißt The Arrival, ein sehr schönes Buch unter anderem auch. Das dritte Buch Haifische kommen nicht an Land von Karin Bruder. Und schließlich das vierte Buch Geflecktes Pferdemädchen von Kerstin Gröper. Fangen wir doch gleich mit dem ersten Buch an. Plötzlich war Lysander da von Antje Damm. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein ganz spannendes Buch, das, ohne es zu benennen, das Thema Flüchtlinge aufgreift. Und was ich besonders spannend finde an dem Buch, dass die Illustration ganz anders gemacht ist. Es schaut aus wie 3D, also so wie Papierschnitte, die quasi als Vordergrund und Hintergrund wirken und dann wie fotografiert sind. Und das macht die Illustration und es spielt in einer Mäusefamilie. Ich fange gleich einmal an zu lesen. Post, rief der Briefträger ins Mauseloch hinunter. Post? Wir kriegen nie Post, schallte es von dort zurück. Aber der Briefträger ließ sich nicht beirren. Ich lasse euch jetzt runter, antwortete er. Der lange Louis, die dicke Dora und die kleine Katinka waren sehr gespannt. Wir kennen doch niemanden. Wer soll uns denn schreiben? Sagte der lange Louis und riss den Brief auf. Er ist vom Bürgermeister. Er schreibt, dass jemand bei uns einziehen soll, der kein Zuhause mehr hat. Wo soll der schlafen? Wir haben doch keinen Platz und die Kartoffeln reichen auch nicht für vier. Man sieht dann auf den Bildern die besorgten Mäuse zusammensitzen, also die Eltern und das kleine Mäusekind und überlegen, wie sie das jetzt machen sollen. Also das ist ganz toll mit den Bildern auch verbunden. Der Brief beunruhigte die Mäusefamilie sehr. Am liebsten hätten sie ihr Mauseloch verrammelt, aber das trauten sie sich nicht. Abends waren die so mit Kartoffelkochen beschäftigt, dass sie gar nicht bemerkten, dass jemand angekommen war. »Guten Abend«, sagte er höflich, »ich bin ein Lurch. Ich heiße Lysander und komme von weit her aus dem Moor.« »Oh«, staunten die Mäuse, denn das Moor war weit, weit weg. »Darf ich mich ein bisschen ausruhen?«, bat er. »Die Reise war sehr anstrengend.« Kaum lag der Lurch auf dem Sofa, schnarchte er auch schon. Warum er wohl kein Zuhause mehr hat, überlegte die dicke Dora. Er hat eine Tüte voller Körnchen dabei, sagte die kleine Katinka. Alle wunderten sich. Am nächsten Morgen bat der Lurch darum, baden zu dürfen. Die Badewanne war lange nicht benutzt worden, denn Mäuse baden nicht gerne. Aber nicht alles nass machen, sagte der lange Louis. Beim Frühstück überlegten sie, wo der Lurch schlafen sollte. »Die Badewanne würde mir reichen«, sagte er und kramte die Tüte aus seinem Rucksack. Die Mäuse waren einverstanden, fanden aber alles sehr seltsam.
Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Plötzlich war Lysander da von Antje Damm. Und dieses Buch, ohne dass es erwähnt werden muss, das hast du vorhin auch gesagt, greift das Thema Flüchtlinge auf. Also diese Familie wird dazu gezwungen, einen Flüchtling bei sich aufzunehmen.
Genau, eben den Lurch, der ist auch in Rot gezeichnet, also ganz anders als die Mäuse. Und der hat ganz komische Gewohnheiten, die die Mäuse nicht verstehen.
Ist auch ein Wassertier.
Ist ein Wassertier und er macht auch so komische Sachen, wie dass er dann Erde in die Badewanne füllt und die Körner hineinwirft. Und das kommt ihnen sehr verdächtig vor. Und sie beobachten ihn ganz genau, bis sie dann draufkommen, dass aus diesem quasi Schlamm, den der Lurch hier, der Lysander hier produziert, in der Badewanne dann quasi auch Essen herauswächst und sie daraus Salat machen können.
Das fand ich ja das Bezeichnende an diesem Buch, dass es den Kindern so quasi gezeigt wird, wenn man sich auf was Neues, was Fremdes einlässt und die Ohren und Augen offen hält und auch das Herz offen hält, bereit ist, was zu lernen, kann dabei was entstehen. Und zwar etwas, was auch zum Vorteil für dich sein kann. Das zeigt dieses Buch ganz, ganz deutlich auf.
Genau, also dass es ein gegenseitiges Lernen und Annehmen ist.
Also es setzt natürlich voraus, dass der Lysander, das ist diese Echse, die da Einzug hält, natürlich auch bereit ist, kooperativ zu sein und nicht auf seine eigenen Bedürfnisse bedacht ist.
Genau, also sie arbeiten dann zusammen sozusagen, ja, und schaffen ein gemeinsames Erlebnis sozusagen.
Ein Lehrstück schon fast für die kleinsten Kinder. Ja, das sind Bilder, die man sich immer wieder angucken kann mit vielen Details. Und wie du gesagt hast, eine sehr eigenartige Technik, Fotografietechnik mit Zeichnungen vermischt. Also mal was ganz Neues. Von Antje Damm, wie gesagt, plötzlich war Lysander da im Moritz Verlag erschienen. Und man kann also das Buch durchaus mit Kindern schon ab 4 Jahren besprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Das nächste Buch hier in unserem Podcast, Ein neues Land, und das ist von einem australischen Autor, Sean Tan, ein sehr bekannter Mann hier in Australien. Dieses Buch ist original auf Englisch erschienen, The Arrival, und da kann man sagen, es ist ein ausgesprochenes Bilderbuch.
Ja, es kommt kein Wort darin vor.
Kein Wort, aber nicht ein Bilderbuch nur für Kinder, sondern für die ganze Familie.
Ja, also die Zeichnungen sind richtig detailgetreue Zeichnungen und es ist mehr eine Graphic Novel in dieser Art gestaltet und regt einfach dazu an, dass man gemeinsam quasi die Geschichte dazu sich selbst erzählt oder erfindet gemeinsam. Und auch, man kann durchaus einzelne Bilder herausnehmen und nur dieses eine Bild besprechen, bevor man die nächste Seite umblättert. Ja. Also es ist eine Fülle in diesem Buch, das ist einfach faszinierend.
Ich kann dich jetzt nicht darum bitten, eine Passage daraus vorzulesen, weil wie gesagt, das sind nur Bilder, das ist wie eine Graphic Novel. Aber er macht das ganz geschickt, er hilft einem durch diese Geschichte hindurch. Also man muss sich eigentlich gar nichts überlegen dabei. Man kann einfach nur die Bilder sich angucken und kriegt die Geschichte automatisch mit, weil das eine Bild sehr schön in das andere Bild überfließt. Und da kommt dann die Passage, warum dieser Mensch, dieser Mann in dieses fremde Land kommt. Also er flüchtet auch vor irgendeiner bösen Autorität. Und das ist auch sehr, sehr eindrücklich gezeichnet. Und das ist ein weiteres Detail, das man sehr leicht versteht, wie es dazu gekommen ist. Und man fiebert mit diesem Menschen auch mit, wie man sich zurechtfinden muss in einem völlig fremden Land. Es ist ja nicht nur, dass er die Sprache nicht versteht, sondern es gibt auch Kreaturen in diesem Land, die er vorher noch nie gesehen hat. Es gibt Gebäude, Gewächse, überhaupt alles. Alles ist fremd. Aber er schafft es dann doch, sich damit vertraut zu machen.
Ja, und ich habe vor allem am Anfang des Buches, wenn er quasi seine Familie zurücklassen muss und den Koffer packt, das finde ich so eine spannende Szene, was er in diesen Koffer hineinpackt, also die Bilder und so weiter, also was er mitnimmt von seinem alten Leben sozusagen ins neue Land und wem das hilft, sich nicht nur fremd zu fühlen, sondern er hat ja immer noch ein bisschen eine Verbindung zu seiner alten Heimat sozusagen. Und das hilft ihm auch weiter.
Also es ist ein Buch, das eigentlich beide Seiten anspricht, nicht nur der Flüchtende, sondern natürlich die den Flüchtenden aufnehmen, aber vor allem auch für den Flüchtenden, also wenn man von Heimweh geplagt ist, kann ich mir vorstellen, dass dieses Buch auch ziemlich Balsam für die Seele sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es ja auch spannend, dass ja Sean Tan auch einen Immigrantenhintergrund hat. Sein Vater ist ja selbst emigriert und ich lese ein kurzes Stück vor, das er am Ende seines Buches auch geschrieben hat. Große Teile dieses Buches wurden von Anekdoten und Geschichten inspiriert, die Migranten aus verschiedenen Ländern und Zeiten erzählt haben. Darunter auch mein Vater, der 1960 von Malaysia nach Australien gekommen ist. Viele Zeichnungen des Prozederes bei der Ankunft, der Einreiseformalitäten und der großen Ankunftshalle basieren auf Fotos, die zwischen 1892 und 1954 auf Ellis Island, New York entstanden sind und die sich in der Sammlung des Ellis Island Immigration Museums befinden. Und das ist etwas, was mich so fasziniert, weil ich war letztes Jahr ja in New York in diesem Immigration Museum auf Ellis Island. Und ganz viele seiner Zeichnungen haben mich wirklich an die Bücher erinnert und an die Fotos, die man dort auch sehen kann, wie die Einwanderung abgelaufen ist, sozusagen auf Ellis Island.
Ein neues Land von Sean Tan, erschienen im Carlsen Verlag, ein Buch, das auch sehr viele Preise gewonnen hat. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Wir kommen zum nächsten Buch über das Thema Fremdsein, in der Fremde sein. Und der Titel sagt schon mal alles: Haifische kommen nicht an Land. Das klingt ja fast wie ein Aufruf, ein Pogrom. Ich hoffe, dass es das nicht ist.
Nein. Also es geht in dem Buch um einen Jungen, Joaquin, der ist 12 und wirklich so ein richtig cleveres Bürschchen, wie wir jetzt bei uns sagen. Er ist zwar nie wirklich viel in die Schule gegangen, aber er kommt so durch und muss eben auch viele Jobs übernehmen, um seine Familie zu unterstützen. Und er macht also als Kaffeepflücker oder Mangoverkäufer. Er arbeitet auch als Friedhofsgärtner, wenn es sein muss. Also er macht schon mit 12 Jahren ganz viele Jobs, um Geld zu verdienen. Und seine Familie ist offensichtlich nicht reich, sondern gehört so zur ärmeren Schicht in Südamerika. Und das ist seine Geschichte sozusagen, wie er auch auf ein Mädchen trifft, das aus einem westlichen Land kommt, das nicht so aufgewachsen ist wie er. Und da gibt es ganz viel Fremdsein auf beiden Seiten. Ja? Also, wie das Mädchen sich benimmt, ist für ihn vollkommen fremd und umgekehrt versteht sie oft nicht, was den Joaquin bewegt oder warum er so reagiert, wie er reagiert. Soll ich ein Stückchen vorlesen?
Ja, gerne.
Wir springen jetzt zu einem Teil, wo er mit der Rosa, das ist das Mädchen, auf den Markt geht und sie hat eben einen Geldschein in der Hand. Wohin? Fragte der Mund, der zu der Hand mit dem Geldschein gehörte. Und Joaquin überlegte nicht lange, sondern griff nach der Hand und zog das Geldmädchen zum Markt. 100 Cordobas waren viel Geld für Joaquin. Davon können wir gut satt werden, freute er sich. Der Markt befand sich in einem überdachten Gebäude. Jeden Tag hatte er geöffnet. Jeden Tag konnte man hier herrlich einkaufen. Neben Taschen, Kleidung und Haushaltsgeräten lagen frische Waren aus Obst, Gemüse, Käse, Kuchen, Fleisch und Eier. Und den ganzen Tag über fuhren Bauern vor, die neue Bananen, Mangos und Säcke voller Reis anlieferten. Ziemlich im Zentrum des Marktes lagen die Garküchen. Dort konnte man an Holztischen Platz nehmen und sich bedienen lassen. Ein einziges Mal hatte Joaquin hier mit seiner Mutter gegessen und etwas bestellt. Eine Suppe mit Brot kostete 20 Cordobas. Die Preise kannte er auswendig. Und rasch überschlug er, wie viel er und Rosa bestellen durften. Zwei Suppen plus Brot kosteten 40, blieben 60 übrig. Dürfen wir das Geld komplett ausgeben? Überlegte Joaquin. Für ein warmes Getränk vielleicht oder einen frischen Fruchtsaft? Und wie wäre es, wenn wir noch 2 Omelettes dazu bestellen würden? 40 plus 30 plus 30 macht 100. Joaquin war mit seinen Berechnungen zufrieden. Doch wie brachte er seinen Plan diesem Mädchen näher? Sie war die Geldgeberin, also die Chefin. Noch während er darüber nachdachte, mit welchen Worten er seinen Wünschen Ausdruck verleihen sollte, entdeckte er das Unfassbare. Aus Rosas Hand fiel nicht nur der 100-Córdoba-Schein, sondern auch ein nagelneuer 500er. Und noch bevor er sich an diesem Wunder satt gesehen hatte, vernahm er die nächste Überraschung. »Dann bestell mal, was du willst«, sagte Rosa, nahm Platz und legte das Geld auf den Tisch. Hob den Serviettenständer an und beschwerte das Geld damit. »Was ich will? Und so viel ich will?« Statt einer Antwort nickte Rosa, machte eine einladende Bewegung. Großzügig und allumfassend, als würde sie alle Waren des Marktes mit einschließen. »Warum gibt dir dein Vater so viel Geld?« »Echt viel ist es nicht. Das bekomme ich jeden Monat. Es sind ja nur ein paar Euro. Das ist mein, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, mein Geld für die Tasche.« »Was meinst du damit?« Rosa dachte nach. Man konnte sehen, dass sie nicht genau wusste, was sie sagen sollte. »Seit der Kindergartenzeit bekomme ich Taschengeld, damit ich lerne, wie man mit Geld umgeht.« »Und was arbeitest du dafür?« »Ich muss dafür nicht wirklich arbeiten. Ich bekomme es von meinen Eltern, weil sie mich lieb haben.«
Haifische kommen nicht an Land von Karin Bruder. Nur das ist ein Buch, das eher für die älteren Leser gedacht ist, weil der Junge ist ja 12 Jahre alt, also man kann sagen ab
10.
10? Ja. Okay. Ein sehr komplexes Thema. Es geht ja nicht nur um Fremdsein, sondern um also andersartig sein auch. Also eher der Junge, der für das Geld arbeiten muss, trifft dieses Mädchen, das einfach so Geld bekommt, weil die Eltern es lieb haben. Ich habe da ein bisschen weiter gestöbert im Buch und er wird so ein bisschen gefangen dann auch von dieser neuen Idee, also neue Möglichkeiten, die sich ihm eröffnen. Also er kriegt einen Geschmack von diesem, sagen wir mal, luxuriösen Leben, diesem besseren Leben in Anführungszeichen als seines, und er fängt an, auch was dazu zu dichten, was er isst. Und das kommt dann auch raus, dass er eigentlich gelogen hat und er rennt davon.
Ja, also es ist sicher, es ist ein spannendes Buch auch, weil diese zwei Welten aufeinandertreffen, weil er dann zu überlegen anfängt natürlich, heißt das, meine Eltern haben mich weniger lieb, weil ich kein Taschengeld bekomme. Das Mädchen bekommt so viel Geld aus seiner Sicht als Taschengeld, nur für sich alleine. Und das sind einfach Dinge, die er am Anfang überhaupt nicht verstehen kann. Ja,
ja. Das macht es ja interessant, weil er ganz anders damit umgeht. Also er schreckt ja eigentlich dadurch, dass er gelogen hat, quasi dazu gedichtet hat. Das hat ihn zu Schwierigkeiten geführt und er sieht keine andere Möglichkeit, als davon zu rennen. Und es ist auch keine Lösung. Und das macht das Buch komplex. Ich hoffe ja nur, dass er doch noch einen grünen Ast findet. Letztendlich. Wir wollen ja nichts verraten hier.
Nein, aber wie die meisten Kinder, also ich kenne kaum ein Kinderbuch, das wirklich schlecht ausgeht am Ende.
Ja.
Kennst du eines?
Nein, jetzt so, aber ich überlege mir mal, ob es so eins gibt. Aber
ich kenne keines.
Kaum, oder?
Ich kenne keines.
Vielleicht im Eigenverlag.
Aber möglich.
Ja. Okay. Das war also Haifische kommen nicht an Land von Karin Bruder, erschienen im Peter Hammer Verlag. Und gehen wir doch jetzt zum nächsten Buch für vielleicht noch etwas ältere Leser oder ungefähr gleiches Alter.
Gleiches Alter, würde ich sagen, ja.
Geflecktes Pferdemädchen. Nun, da schrecke ich zurück vor diesem Titel. Pferdemädchen, ganz eindeutig ein Roman für Mädchen, die vernarrt in Pferde sind.
Ich würde eher sagen, Mädchen und Jungen, die vernarrt in Indianergeschichten sind.
Ja, okay, ja. Das kann man auch so sehen. Ja, der Untertitel heißt »Ein weißes Kind bei den Indianern«. Und die Autorin ist Kerstin Gröper. Nun, da bin ich ja gespannt, was hier jetzt überwiegt. Die Indianer oder die Mädchen auf Pferden?
Es ist eine richtige Indianergeschichte aus dem wilden Westen sozusagen. Die Mary hat ein Pony, das heißt Tupfen. Und sie ist auf einem Track mit ihren Eltern, die so quasi durch die Savanne ziehen. Und ihre Eltern sterben. Und die anderen Erwachsenen aus diesem Track lassen sie einfach zurück. Ja, also brutale Zeiten. Und sie wird dann gefunden. Und ich lese ein kleines Stückchen vor, was so an Überraschungen passiert, dass man ein bisschen einen Eindruck bekommt. In Mary stieg die Angst hoch. Bisher hatte sie sich auf ihr Pony verlassen. Sie fand Trost in der vertrauten Gegenwart des Tieres und bildete sich ein, nicht ganz allein zu sein. Wovor fürchtete sich ihr Freund nun? Lautete hier ein Puma oder Wolf? Zum ersten Mal dachte sie darüber nach, dass sie eigentlich nur ein kleines Mädchen war. Sie war 10 Jahre alt und viel zu klein, um allein in der Wildnis zu überleben. Sie konnte ein wenig lesen und schreiben, aber nichts hatte sie auf ein Leben hier draußen vorbereitet. Bald würde die Nacht kommen und sie wäre den wilden Tieren hilflos ausgeliefert. Wie hatte sie sich nur auf ein kleines Pony verlassen können? Panisch vor Angst zerrte sie Tupfen hinter sich her, rannte blindlings zwischen den Felsen umher und stolperte dabei mehrfach über Wurzeln und Steine. Ihr langes Kleid blieb an Ästen und Sträuchern hängen und es kam ihr vor, als würden Monster mit ihren Armen nach ihr greifen. »Hilfe!« schrie sie mit gellender Stimme. »Hilfe!« Und sie wird dann gefunden von einem Stamm, einem Indianerstamm der Lakota, und wird quasi adoptiert und lernt dort eine völlig neue Welt kennen.
Ja, ich komme nicht darüber hinweg. Es geht trotzdem um ein Mädchen und ihr Pferd, weil das ist das Einzige, was ihr übrig geblieben ist.
Ja.
Ich weiß ja nicht, was dann mit dem Pferd passiert, wenn sie zu den Indianern kommt. Kannst du da schon was verraten?
Nein, aber Indianerstämme, also vor allem die Lakota, haben auch Pferde.
Was mich aber noch mehr stutzig macht, ist, dass die selbe Autorin noch 2 weitere Bücher geschrieben hat mit demselben Thema, Indianer und Kinder. Nur sind diese beiden Bücher eher für Jungs gedacht. Das eine ist Adlerkralle, der Indianerjunge und sein Wolf, und das andere Blitz im Winter, die Abenteuer eines Indianerjungen. Jetzt sag du mir, würden Mädchen sowas lesen?
Natürlich, warum nicht?
Bist du sicher?
Ja.
Würden die nicht sofort eher zu einem rosaroten Buch greifen und irgendwas über Pferde lesen wollen, als über einen Indianerjungen?
Also ich kenne ganz viele Mädchen, die gerne Indianerbücher mit Jungen lesen und die gerne Indianerbücher mit Mädchen lesen. Also
Mädchen, aber kennst du viele Jungs, die Bücher mit Indianermädchen lesen?
Also ich kenne viele Jungs, die auch Bücher lesen, wo Mädchen die Hauptrolle haben oder die Heldinnen sind. Und ich glaube, es einfach oft, dass sich Eltern oder Großeltern weniger trauen, solche Bücher quasi nach Hause zu bringen, ja, oder eher gleich zum Buch greifen, wo ein Junge oder ein Mädchen die Hauptrolle hat. Aber ich glaube generell, dass Kinder da viel aufgeschlossener sind und sich jetzt nicht davon abhalten lassen, ein Buch gut oder schlecht zu finden, je nachdem, wer die Hauptrolle hat.
Dann sehe ich hier noch ein weiteres, Grauer Wolf, ein Indianerjunge will nach Hause, von derselben Autorin. Also ich kann nur raten, dass sie noch 2 weitere Bücher schreibt mit Indianermädchen, damit hier ein Gleichgewicht hergestellt wird. Eva, wir sind am Ende unseres Podcasts schon wieder. Das heißt, nochmal schnell die Bücher. Plötzlich war Lysander da, von Antje Damm im Moritz Verlag erschienen. Ein neues Land von Sean Tan im Carlsen Verlag erschienen. Wobei es keine Rolle spielt, ob das jetzt ein deutscher oder ein englischer Verlag ist, weil es kommen keine Worte vor in diesem Buch. Es ist ein Graphic Novel ohne Worte. Haifische kommen nicht an Land, von Karin Bruder im Peter Hammer Verlag erschienen. Und das letzte hier, Geflecktes Pferdemädchen, von Kerstin Gröper im Traumfänger Verlag erschienen. Schon wieder so ein Wort, ein Traumfänger-Verlag, das Jungs nicht so sehr begeistert wie Mädchen.
Im Traumfänger-Verlag sind ganz viele interessante Bücher erschienen. Also ich würde da jetzt nicht zu vorschnell urteilen.
Okay. Das war mein Urteil für heute. Ich halte jetzt den Mund. Wie gesagt, der Podcast ist ja zu Ende. Das nächste Mal haben wir ein ganz spannendes Thema, nicht nur für Jungs, auch für Mädchen.
Spione. Das ist alles geheim.
Abenteuer lesen, das ist Ihr Podcast für lehrreiche Kinderbücher. Und wenn er Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Ihren Eltern, Ihrem Arbeitgeber vielleicht zum Beispiel. Wer weiß, der ist auch interessiert. Und hinterlassen Sie doch einen Kommentar auf den Podcast-Portalen, denn Sie finden uns überall. Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko. Ich sage danke fürs Zuhören und ich sage auch danke an Eva Mura.
Servus Adrian.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.